Wir wollen uns heute wieder gemeinsam 1. Thessalonicher Kapitel 5 ansehen. Wir befinden uns in den Versen 21 und 22 einer dreiteiligen Serie mit dem Titel Ein Aufruf zur sorgfältigen Prüfung. Lass mich euch den Text in 1. Thessalonicher 5, 21 und 22 vorlesen. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das ist ein Aufruf zur sorgfältigen Prüfung. Dieser Aufruf hat uns bei unserem Umgang mit der Bibel hoffentlich dazu ermahnt, alles sorgfältig zu prüfen. Heute früh werden wir diese kurze Themenserie abschließen. Eine der berühmten griechischen Sagen, die die meisten von euch sicherlich kennen, ist die Sage über die Eroberung der Stadt Troja. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die Griechen die Stadt Troja über 10 Jahre lang belagert hatten und sie waren nicht in der Lage, sie zu erobern. Aus Verzweiflung entschloss sich ein Mann namens Odysseus, ein großes hölzernes Pferd zu bauen oder bauen zu lassen und es gut sichtbar vor der Stadtmauer als Geschenk für die unbezwingbaren Trojaner stehen zu lassen. Und dann segelten die Griechen davon, scheinbar geschlagen, und hinterließen das Pferd als Geschenk. Die neugierigen und stolzen Trojaner fühlten sich zuversichtlich genug, um das Pferd in die Stadt zu ziehen, obwohl ein Priester von ihnen sie zuvor warnte und sagte, ich fürchte die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen. In jener Nacht krochen griechische Soldaten aus dem Pferd, öffneten die Stadttore von innen und ließen den Rest der griechischen Soldaten in die Stadt Troja. Die Griechen metzelten die Bevölkerung von Troja nieder, plünderten die Stadt und brannten sie nieder. Seit jener Zeit gilt das trojanische Pferd in der Geschichte als Symbol der Infiltration und Täuschung. Und im Laufe ihrer 2000-jährigen Geschichte hat die Gemeinde viele trojanische Pferde als Geschenke, getarnte Feinde, mit offenen Armen begrüßt. Vielleicht wisst ihr, dass die Römer Polytheisten waren. Sie hatten mehrere Götter. Sie hatten einen Gott für die Jagd, einen Gott für ihre Einkäufe und einen Gott für ihre Verkäufe und einen Gott, der sie auf ihren Reisen beschützte. Sie hatten all diese Götter. Nun, nachdem das Christentum als Religion des Römischen Reiches bekräftigt worden war, war es erforderlich, all das auf irgendeine Weise abzuschaffen. Doch statt klar Stellung gegen Götzenanbetung zu beziehen und gegen den Aberglauben dieses Götzendienstes, ordnete die Kirche die Aufgaben, die einst den römischen Göttern oblagen, ihren toten Heiligen zu. Statt also zu einem Gott zu beten, der sie auf Reisen schützt, übernahm der heilige Christophorus diese Aufgabe. Und damit wurde die heidnische, aber abergläubische Götzenanbetung der Römer mit dem Christentum vermischt. Und der Verstoß gegen die Schrift begann die Menschen dann, zwar nicht zu einem römischen Gott zu beten, aber zu einem toten Heiligen, je nach Art der Fürbitte. Das trojanische Pferd der römischen Religion durfte sozusagen innerhalb der Mauern des Christentums bleiben und unterwanderte und zerstörte somit den christlichen Glauben an vielen Orten. Im 18. Jahrhundert kam der Rationalismus nach Europa. Im Zeitalter des Rationalismus, das auch als Aufklärung bekannt ist, glaubten die Menschen, die gerade aus dem finsteren Mittelalter herauskamen, dass der Mensch alles durch seinen Verstand lösen könnte. Der Mensch begann, seinen Verstand anzubeten, er bewunderte seinen Verstand und er war der Meinung, er habe die geistige Fähigkeit, alles zu verstehen und somit auch alle Probleme mit dem Verstand zu lösen. Man glaubte, Gott mische sich nicht in die Angelegenheiten der Menschen ein. Das hat er auch gar nicht nötig, weil er den Menschen so verständig gemacht hat und der Mensch keine Hilfe braucht. Bestenfalls hatte Gott die Welt geschaffen und sie sich einfach sich selbst überlassen. Wir haben heute Morgen schon davon gehört. Und jetzt war alles dem Menschen überlassen. Und da der Verstand des Menschen das Höchste war, entschieden die Menschen sich, das alles, was ihr Verstand sich nicht vorstellen und was sie nicht begreifen konnten, als nicht wahr abzustempeln. Sie lasen also die Bibel und alles, was sie nicht rational oder irgendwie vernünftig, logisch erklären konnten, das wurde auf irgendeine Art und Weise dann gestrichen, wurde eliminiert. Demzufolge wurden alle Wunder in der Bibel geleugnet. Und dann begannen sie, die großartigen, übernatürlichen geistlichen Wahrheiten über Gott und Christus und den Heiligen Geist zu leugnen. Und das Ergebnis davon war theologischer Liberalismus. Was geschah, war Folgendes. Die Gemeinde öffnete ihre Tür und zog das trojanische Pferd des Rationalismus, des Intellektualismus und der Aufklärung hinein. Und sie kamen heraus, öffneten die Tore und ihre Gemeinden waren überlaufen, bis die Gemeinde ihren Glauben vollkommen verlor und der europäische Protestantismus liberal wurde. Das ist in der Geschichte passiert. Auch heutzutage öffnet die Gemeinde immer noch ihre Tore und zieht mehr trojanische Pferde rein, die mit betrügerischen und zerstörerischen Feinden gefüllt sind. Und die Welt sickert auf vielfache Weise in die Gemeinde hinein. Wir könnten da die Erosion der moralischen Werte erwähnen, die Akzeptanz des Zerfalls von Familie und von Scheidung als normal oder das egoistische Streben nach Geld und Status und das jetzt sogar noch mit einem eigenen Evangelium betitelt wird. Ja, ihr kennt das sogenannte Wohlstandsevangelium. Wir könnten das trojanische Pferd des Pragmatismus oder der Psychologie nennen. Wir könnten das trojanische Pferd des Mystizismus und des intuitiven Strebens nach Wahrheit erwähnen. Die Gemeinde hat eine Vielzahl von trojanischen Pferden hineingezogen, die dann die Armeen der Feinde hineinlassen, um sich in der Gemeinde auszubreiten. Nun, das ist eine satanische List. Satan ist nie direkt auf Einladung in die Gemeinde gekommen und auf die Kanzel gestiegen. Seine Lehre wird nicht eingeladen, er wird nicht eingeladen, er wird nicht in eine evangelikale Gemeinde oder einen christlichen Fernsehstation oder Radiostation kommen und dort seine schrecklichen Lügen einfach verbreiten. Er wird sie nicht als etwas verkaufen, das im Widerspruch zur Wahrheit steht. Alles, das wird wie ein Geschenk kommen, wie ein trojanisches Pferd. Und seine Vorgehensweise ist dabei sehr ausgeklügelt. Er wird seine Lügen und Täuschungen subtil vermarkten und die Menschen trügerisch von der Wahrheit Gottes weg und zu einem zerstörerischen Trugschluss hinlocken. Er wird es mit einer Prise Wahrheit vermischen. Er wird sie jemanden in den Mund legen, der den Anspruch erhebt, für Jesus Christus zu sprechen. Diese Wahrheiten werden dann mit ein paar Bibelversen bespickt. Sie werden also eine Art Scheinheiligkeit produzieren. Er wird das in aller Scheinheiligkeit auch tun, an dem Egoismus und Stolz und an das Fleisch des Menschen appelliert wird. Große Menschenmengen werden dann unwillentlich wie Schafe zur Schlachtbank geführt werden, weil sie nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Paulus sagte das, als er an Timotheus schrieb, ihr erinnert euch daran, er sagte, dass es so sein wird, dass er erwarten sollte, dass in späteren Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zugewandt haben. Die was? Von heuchlerischen Lügnern gesprochen wurden. Es wird Täuschung geben, es wird eine Menge Heuchelei geben. Im 2. Petrus sagt Petrus dasselbe. Falsche Propheten, falsche Lehrer werden heimlich verderbliche Sekten einführen. Menschen werden ihrer eigenen Sinnlichkeit folgen und euch in ihrer Habgier ausnutzen. Sie sind habgierig, sie sind sinnlich, sie nutzen durch Täuschung aus. Und es gibt heute Millionen von Menschen innerhalb der Mauern der Gemeinde, die im Prinzip von den einmarschierenden und fremden Armeen der trojanischen Pferde, die in die Gemeinde eingelassen wurden, vernichtet werden. Jetzt besteht unsere einzige Verteidigung darin, fundierte und starke Kenntnisse der Wahrheit zu haben. Unsere einzige Verteidigung besteht darin, recht zu urteilen und zu unterscheiden. Das Problem ist, dass wir in einem Zeitalter leben, wo das Klima in der Gemeinde demgegenüber intolerant ist. Es ist nicht gut, zwischen Gut und Böse zu differenzieren und biblisch zu urteilen. Das Klima in der heutigen Gemeinde geht im Gegenteil sogar dahin, dass die Differenzierung zwischen Gut und Böse nicht geduldet wird. Die Gemeinde will, dass alle liebevoll sind. Sie will Liebe und Einigkeit und eine nicht kontroverse Einstellung auf ein Podest erheben. Bloß nichts gegen die Geschwister sagen. Nichts sagen, das spalten könnte. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Lasst uns Liebe sein. Lasst uns alles miteinander vereinen. Wie ich beim letzten Mal gesagt habe, wusste Satan sehr wohl, dass wir seine liberale Theologie nicht kaufen würden und hat uns stattdessen seine Hermeneutik verkauft. Statt die Bibel auf der Grundlage eines historisch-grammatisch-kontextabhängigen Textverständnisses zu interpretieren, entwickeln wir im Namen der Liebe und Einheit und einer nicht entzweienden Einstellung Toleranz gegenüber jeder Ansicht. Leute, das ist es, was die Wahrheit absolut vergiftet. Manche Menschen gehen dabei sogar zum Angriff über. Wenn ihr damit beginnt, Namen zu nennen, Grenzen zu ziehen oder zu sagen, dieses ist richtig und jenes ist falsch, und wenn ihr kritisch urteilt und biblisch differenziert denkt, werden manche Menschen euch dafür angreifen. Bereitet euch darauf vor. Und oft greifen sie dann mit einem Vers an, aus 1. Chronik 16 Vers, ich weiß gar nicht, welches ist eine Kombination eigentlich zwischen 1. Chronik 16 und Psalm 105, da heißt es, tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Nun, ganz wirklich, also diese beiden Verse oder diese Texte gemischt haben wirklich nichts damit zu tun, was die Anwendung heute ist. Tastet meinen Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Ihr müsst wissen, dass das richtige Verständnis dieser Verse nicht der heutigen Anwendungsweise entspricht. Antasten deutet im Hebräischen auf eine körperliche Verletzung hin. Gesalbt wurde hier, wer? Der König. Was er hier zu ihnen sagt, ist, tötet den König nicht, fügt dem König keine körperliche Verletzung zu. Und der zweite Teil des Verses lautet, fügt meinen Propheten kein Leid zu. Leid bedeutet hier körperlicher Schaden. Also auch hier wieder eine Verletzung. Und meine Propheten sind jene, die mein Wort sprechen, die Gottes Wort tatsächlich auch sprechen. Ja? Und ein wahrer Prophet ist immer der, bei dem jede seiner Prophezeiungen sich auch zu 100% erfüllen. Fügt einem wahren Propheten keinen körperlichen Schaden zu und fügt einem dem König keinen Schaden zu. Nun, das ist wirklich weit davon entfernt, die Theologie eines Heretikers zu beurteilen, der weder ein wahrer Prophet noch ein König ist. Die Sanftheit gegenüber falschen Lehrern hat die Gemeinde heutzutage vergiftet. Nun, ich möchte sehr offen mit euch sprechen, um euch zu helfen, das an einem Beispiel hier in Berlin zu verstehen. Ich bekomme regelmäßig, schon seit ein paar Jahren, durch mein E-Mail-Programm Post von einer Initiative mit dem Namen Gemeinsam für Berlin e.V. Dieser Verein ist eine Initiative im Großraum Berlin, die das Ziel hat, alle gesellschaftlichen Bereiche der Stadt mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Nun, trotz dieser zunächst doch recht edel klingenden Absicht laufen sie in den Irrtum, den wir hier auch ansprechen. Was tun sie? Sie wollen nach eigenen Angaben Plattformen für Begegnungen schaffen. Das geschieht durch Foren und Arbeitsgruppen. Sie wollen vernetzen und versöhnen, wollen Kooperation zwischen Gemeinden, Kirchen und Werken schaffen, wollen zu Projekten und Ideen anstoßen und zu diesen ermutigen. Motiviert und geleitet durch den Gedanken, dass dadurch die Zeichen des Reiches sich vermehren und so die Stadt, also Berlin, lebenswerter wird, verfallen sie in den Irrtum des Pragmatismus, der Lehre nach und nach aus dem Fenster wirft. So ist das ausgegebene Ziel in dem Forum Gemeindegründung ein klares Indiz dafür, dass es sich hier um ökumenische Bestrebungen handelt. Zitat, auf deren Webseite heißt es, das Forum Gemeindegründung will das Gründen und Pflanzen neuer Gemeinden und Gemeinschaften im Großraum Berlin fördern. Dabei wird es sich um Gemeinde- und Gemeinschaftsformen im evangelischen, im katholischen, im freikirchlichen und im nicht-denominationellen Kontext handeln. Hans-Peter Pache, Vorsitzender des Vereins und Pastor der Lukasgemeinde in Berlin, sagt an einer anderen Stelle, Zitat, Berlin braucht künftig Gemeinden, die sich nicht durch theologische Abgrenzungen definieren, sondern durch eine Fokussierung auf Christus und seine Sendung. Was immer das heißt, aber es geht weiter. Diese christologische Fokussierung wird so identitätsstiftend sein, dass es sich die Gemeinde leisten können, mit allen Menschen guten Willens zum Wohl der Stadt zusammenzuarbeiten. Damit ergebe sich für uns eine neue Basis für eine ökumenische Zusammenarbeit. Zitat Ende. Nun, das Forum möchte in Sachen postmoderner Gemeindeform und zielgruppenspezifischer Gemeindegründung, das ist das sogenannte Homogeneous Unit Principle, schulen. Das heißt also, es werden bestimmte Gruppen als ein Ziel genommen und unter diesen Gruppen wird Gemeinde gegründet. Verantwortliche dieser Foren sind hier Pastoren, Pfarrer, Leiter aus Missionswerken und jedem erdenklichen Lager. Heutzutage wird jede Art von Irrweg in der Gemeinde toleriert, sodass sie voller trojanischer Pferde steckt, die die einmarschierenden Armeen hereinlassen, um zu verwirren und zu zerstören. Nun, die Foren, die es nicht nur auf dieser Webseite gibt, auch die geschaffen worden sind in vielen Gemeinden, sind für jeden theologischen Irrweg geschaffen, haben auf eine nicht wertende Weise buchstäblich die Fähigkeit der Gemeinde aufgeweicht, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Fast alles wird toleriert und akzeptiert. Jeder Standpunkt ist okay, ist in Ordnung, solange wir nichts Negatives über jemanden anderes sagen und wir den Geist der Liebe und Einigkeit bewahren. Vorhin schon erwähnte, ist das die Hermeneutik der Liberalen und so kommen sie langsam dazu, sogar die Dreieinigkeit abzulehnen, die Gottheit Christi abzulehnen, die Rettung allein aus Gnade abzulehnen, die Gottheit des Heiligen Geistes und all die anderen Dinge. Die heutige Gemeinde steckt voller Irrtümer und Verwirrung. Und aus diesem Grund ist es so wichtig für uns, dass wir prüfend urteilen, auch wenn das nicht unbedingt beliebt ist. Wir werden Vers 21 befolgen. Und alles sorgfältig prüfen, werden das behalten, was gut ist, und alles, was sich als böse herausstellt, ablehnen. Nun, trotz der Tödlichkeit dieser trojanischen Pferde zieht die Gemeinde sie weiterhin in ihre Mauern. Und es ist unser Anliegen als Hirten, euch dabei zu helfen, ein wenig über die Frage des Urteilsvermögens nachzudenken. Wir haben uns mit einigen Fragen befasst, beziehungsweise mit einer Frage bisher. Und diese Frage lautete, warum gibt es so einen Mangel oder solch Mangel an Urteilsvermögen? Das war unsere erste Frage und wir haben euch bereits die Antwort darauf gegeben. Ich werde euch noch einmal einen kurzen Überblick geben. Warum gibt es solch einen Mangel an Urteilsvermögen? Erstens, nachlassende Klarheit von biblischer Lehre und Überzeugung. Wir haben uns im Detail damit beschäftigt. Biblische Lehre wird nicht als liebevoll betrachtet und biblische Lehre wird nicht als relevant betrachtet. Zweitens, mangelndes antithetisches Denken. Mangelnde Bereitschaft, schwarz-weiß zu denken, in absoluten Werten zu denken. Alles dreht sich um relative Werte. Niemand sagt heute, hier ist eine These, ich biete eine Antithese, die besagt, dass das falsch ist. Relevantes Christentum ist jetzt relativ, es ist subjektiv, basiert auf Erfahrung. Jeder verständige Christ kann das sehen. Und das war schon vor vielen Jahren so, als C.S. Lewis die Dienstanweisung für einen Unterteufel schrieb, eine imaginäre Begegnung mit Screwtape, dem Oberteufel, der eine Strategie entwickelt, um die Gemeinde zu zerstören. Er versucht, einen anderen Teufel namens Wormwood darin auszubilden, die Gemeinde zu zerstören. Und in einer kleinen Szene unterweist Screwtape den Wormwood, wie er die Christen in einem Zustand ständiger Verwirrung halten soll. Und das macht er folgendermaßen: Halte seine Gedanken fern von der einfachen Antithese zwischen wahr und falsch. C.S. Lewis hatte vollkommen recht. Wenn ihr Christen dazu bringen könnt, kritisches, antithetisches Denken aufzugeben und den Unterschied zwischen wahr und falsch zu erkennen, also das aufzugeben, könnt ihr sie vollkommen verwehren und ihr könnt lehren, was ihr wollt. Drittens, ein weiterer Grund ist der beherrschende Gedanke, dass Image und Einfluss der Schlüssel zu Evangelisierung seien. Wir haben uns mit dem Gedanken befasst, dass es heutzutage Menschen gibt, die sagen, wir müssen unsere Botschaft mildern, das Evangelium um alles Anstößige bereinigen, alle Gottesdienste für Ungläubige, Sünder behaglich und möglichst auch noch unterhaltsam machen, alles beseitigen, was Anstoß erregen könnte, was sie konfrontieren, verurteilen, was sie richten könnte. Alles das muss raus. Und wenn wir die Gemeinde bauen wollen, müssen wir bei der Welt beliebt und richtig cool sein. Hier geht es um Image und Einfluss. Wir müssen dort hinausgehen und unsere Deals vermarkten, damit die 68er, die Generation Golf oder hier die Wendekinder und die MTV-Generation sowie die Praktikum-Generation es mögen. Und wenn wir es so verpacken, dass es ihnen gefällt, dann, so glaubt man, werden sie auch Jesus mögen. Viertens, das Unvermögen, die Schrift richtig auszulegen. Und darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Es gibt ungelehrte, ungebildete und unwissende Prediger und Lehrer, die ihre eigene Theologie entwickeln, sogar während sie sprechen. Ja, sie wissen manchmal nicht einmal, was ihre Theologie ist, bis sie den Mund aufmachen und da irgendwas rauskommt und da entwickeln sie ihre Theologie. Es gibt andere, die ausgebildet sind, aber es versäumen, die Mittel zur Auslegung einzusetzen und stattdessen zugunsten von Geschichten, den Predigen von Psychologie und so weiter sich entscheiden. Es gibt wieder andere, die zu faul sind, sorgfältig zu arbeiten, um diese Fähigkeit anzuwenden und das Wort Gottes recht zu teilen. Und dann gibt es einige, die glauben, dass die Wahrheit einfach subjektiv aus ihnen heraus entsteht, aus der Oberbauchhälfte sozusagen, ja. Und damit hat man die Qualität in dem Prozess der Schriftauslegung dezimiert und die Gemeinde ist in ihrer Fähigkeit geschwächt, die Bibel richtig auszulegen. Fünftens, besteht ein weiterer Grund für dieses Desaster in der Gemeinde, diesen Mangel an Urteilsvermögen, in mangelnder Gemeindezucht. Und wir haben euch gesagt, dass ihr dort, wo die Gemeinde gegen Sünde mit Gemeindezucht vorgeht, eine Mauer zwischen der Gemeinde und der Welt errichtet und dass dort deutlich wird, wer zur Gemeinde gehört und wer zur Welt gehört. Wenn ihr keine Gemeindezucht ausübt, dringt die Welt in die Gemeinde. Sie vermischen sich und man kann die beiden nicht mehr voneinander unterscheiden und dann könnt ihr Gemeindezucht nicht mehr umsetzen. Denn wen wollt ihr dann noch züchtigen? Ihr reißt die Mauer zwischen der Welt und der Gemeinde nieder. Die Widerwilligkeit also, fest und nachgiebig und öffentlich Sünden zu konfrontieren, führt zu mangelnder Umsicht und mangelndem Urteilsvermögen in der Gemeinde. Und schließlich sechstens, geistliche Unreife. Wir haben über die Tatsache geredet, dass unreife Christen nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Ihre Sinne sind nicht ausreichend geschult, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Sie sind wie Kinder, die von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, umhergetrieben werden. Das sind also die Gründe für den Mangel an geistlichem Urteilsvermögen. Jetzt möchte ich mit einer weiteren Frage, mit einer zweiten und schließlich mit einer dritten Frage weitergehen und so die Serie beenden. Zweite Frage, was ist geistliches Urteilsvermögen? Wir haben jetzt gesehen, dass viele es nicht haben. Lasst uns jetzt nach einer Definition suchen. Worüber reden wir? Was ist das? Nun, bevor ich eine Definition gebe, möchte ich sagen, dass jeder Pastor oder Bibellehrer oder jeder Dozent, der das Wort Gottes predigt, dafür verantwortlich gemacht werden muss, die Antwort auf diese Frage zu kennen. Was ist geistliches Urteilsvermögen? Diese Frage sollte definitiv Bestandteil sein in unseren Ordinationsprüfungen. Was ist geistliches Urteilsvermögen und wie ist es und warum ist es so wichtig? Warum? Erstmal, weil es unser Beruf ist, weil es unsere Berufung entspricht. Es ist das, womit wir uns beschäftigen. In gewisser Weise ähnelt es einem Arzt, der unterscheiden können muss. Die Aufgabe eines effektiven Arztes besteht darin, die Situation eines Menschen aus physischer Sicht zu betrachten und durch gründliche Kenntnisse den Zustand dieser Person zu beurteilen. Und was das bedeutet und wie die Krankheit geheilt werden kann. Es geht um Kenntnisse und Verständnis, darum Symptome zu erkennen, bestimmte Faktoren im Leben zu beurteilen und festzustellen, was nicht in Ordnung ist, um dann zu ermitteln, wie man dem, was nicht in Ordnung ist, entgegentreten kann. Wir sollen eine Diagnose stellen und ein Heilmittel finden, wenn wir Ärzte oder irgendwie im Pflegepersonal tätig sind. Das Gleiche gilt auch für unseren Dienst. Unsere Verantwortung besteht darin, Recht zu urteilen. Sie besteht darin, die Wahrheit von Gott und deren Anwendung im geistlichen Leben zu beurteilen. Wir wollen in der Frage des Urteilsvermögens geschult und fähig sein. Wir müssen das tun, damit wir Wahrheit und Irrtum beurteilen und die Wahrheit auf die richtige Weise auch anwenden können. Und das ist unser Grundkapital und unsere Pflicht. Jeder, der im Dienst steht und nicht verständig ist und nicht zwischen Gut und Böse unterscheidet, hat in der Sache versagt, zu der er berufen und ausgebildet worden wurde. Genau das ist es, was wir tun sollen. Nun, hier ist eine einfache Definition. Seid ihr bereit? Prüfendes Urteilsvermögen oder biblisches Urteilsvermögen ist die Fähigkeit, die göttliche Wahrheit von Irrtümern und Halbwahrheiten zu trennen. Es ist die Fähigkeit, göttliche Wahrheit von Irrtümern und Halbwahrheiten zu trennen. Und genau dazu sind wir berufen. Ihr erinnert euch sicherlich, dass Paulus an Timotheus schreibt und uns Dinge aufzählt, die wir wissen müssen, wenn wir im Dienst Gottes stehen, weil sie für uns gelten. 1. Timotheus Kapitel 4. Vers 6, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 6 heißt es, ihr müsst euch ständig mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre nähren. Und zwar der Lehre, der wir nachgefolgt sind. Die unheiligen oder ungeheiligten Altweiberlegenden aber sollen wir abweisen. Das war eine Art abfälliger Beiname, der die zeitgenössische Philosophie da beschreibt. Ihr müsst den Unterschied zwischen den Sachen kennen, die von der Welt kommen, und der Wahrheit Gottes. Ihr müsst diesen Unterschied kennen. Ihr müsst auch in der Lage sein, diesen Unterschied festzustellen. Wenn ihr ein guter Diener Jesu Christi sein wollt, müsst ihr ständig mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre genährt und in der Lage sein, den Müll zu erkennen, der da draußen ist. Diese Fähigkeit müsst ihr besitzen. Später in Kapitel 4 und Vers 13 sagt Paulus, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Und weiter in Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Ihr müsst trennen, ihr müsst die Wahrheit kennen, ihr müsst sie von Irrtümern unterscheiden. Und dann gehen wir zu Kapitel 6 und Vers 2. Also die aber, welche ungläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Und nach all dieser Lehre sagt er Folgendes, lehre und predige diese Grundsätze. Und in Versen 3 und 4, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunde Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts. Ihr müsst also in der Lage sein, richtig zu urteilen. Wenn jemand mit einer anderen Lehre kommt, so ist er aufgeblasen und er versteht was? Nichts. Er krankt einfach an Streitfragen, an Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Reibereien und so weiter entstehen. Paulus setzt die Liste noch weiter fort. Ihr müsst euch an gesunde Lehre halten. Lehrt und predigt diese Grundsätze und jeder, der irgendetwas anderes verbreitet und nicht damit übereinstimmt, ist aufgeblasen und weiß nichts. Das ist ein Aufruf zur sorgfältigen Prüfung. In den Versen 13 und 14 gebietet Paulus Timotheus dann nochmals, das Gebot zu bewahren. Und ich gehe davon aus, dass das Gebot hier die gesamte geoffenbarte Schrift umfasst. Bewahre sie, schütze sie, damit sie unbefleckt und untadelig bleibt, bis der Herr Jesus Christus erscheint. Und weiter unten in Vers 20, O Timotheus, jetzt wird er sogar leidenschaftlich. Er ist die ganze Zeit schon leidenschaftlich, aber hier, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Was ist das? Das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Timotheus, bewahre die Wahrheit. Bewahre sie und erkenne den Unterschied zwischen der Wahrheit und weltlichen Irrtümern und nichtigen Geschwätz. Du musst das tun. Das ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen Wahr und Falsch. Nun, das sind sicherlich harte Worte, meine Lieben, um die Wahrheit unverdorben und rein zu bewahren, um den Schatz vor jenen zu schützen, die ihn verderben würden. Jeder, der im Dienst Gottes steht, ist dazu berufen und gehalten, die Fähigkeit der Trennung zwischen göttlicher Wahrheit einerseits und Irrtümern und Halbwahrheiten andererseits zu entwickeln und auszubauen. Es könnte hilfreich sein, und das werden wir erst tun, uns einmal mit den betreffenden Worten befassen, die in der Bibel verwendet werden. Die beiden Schlüsselworte bei der Frage des Urteilsvermögens ergeben sich direkt aus der Schrift. Das eine ist das hebräische Wort Bin und das andere das griechische Wort Diakrino. Das hebräische Wort Bin wird 247 Mal im Alten Testament verwendet und wurde auf verschiedene Weise übersetzt. Manchmal als prüfen, manchmal als unterscheiden, manchmal als verstehen. Aber es beinhaltet den Gedanken, etwas trennen zu können. Es ist mit dem Substantiv bein verwandt, das Zwischenraum oder Intervall bedeutet. Und es ist auch mit der Präposition bein verwandt und bedeutet zwischen. Das Wort beinhaltet also den Gedanken, einen Zwischenraum zwischen Dingen zu schaffen. Man kann sie nicht einfach vermischen. Das eine ist hier und das andere ist dort und man kann die beiden nicht miteinander vermischen. Sie sind zwei getrennte Realitäten voneinander, die sich nicht miteinander vermischen lassen. Und das ist ein Absonderungsprozess und genau darum handelt es sich hier bei der Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Eine Sache von einer anderen zu trennen, weil es einen Unterschied gibt und differenziert werden muss. Also geistliches Urteilsvermögen ist also die Fähigkeit, das Verständnis und die Kenntnis der Wahrheit Gottes durch einen Prozess der Absonderung zu erreichen. Ich mache das ständig und ihr wahrscheinlich auch, denn alles, was ich lese und alles, was ich höre, muss ich durch diesen gewissen Filter laufen lassen und dabei das Wahre vom Unwahren trennen. Dieser Prozess der Trennung ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und hier kommt auch das Konzept der Antithese wieder zur Anwendung. Der griechische Begriff ist Diakrino und bedeutet trennen. Es wird oft mit urteilen oder richten übersetzt. Was tut ein Richter? Nun, ein Richter ist deshalb ein Richter, weil er in der Lage ist, oder zumindest in der Lage sein sollte, viele Informationen anzuhören, viele Informationen zu lesen und zu unterscheiden. Was? Die Wahrheit und die Unwahrheit. Und dann ein Urteil zu fällen. Das ist es, was ein Richter tut. Er unterscheidet zwischen Gut und Böse. Und das Wort Diakrino beinhaltet also den Gedanken dieser Trennung, damit jemand ein Urteil fällen oder eine Entscheidung treffen kann. Geistliches Urteilsvermögen ist also die Fähigkeit, Gottes Person, Gottes Werk, Gottes Wille und Gottes Wahrheit von allem anderen zu trennen, das darauf übergreifen will. Es ist die Fähigkeit zu erkennen, was gut und angenehm vor Gott ist. Und worüber Paulus in Römer 12, Vers 2 sprach, eine Fähigkeit, die durch die Erneuerung unseres Sinnes entsteht. Es ist die Fähigkeit, über die der Apostel Paulus in Kolosser 1, Vers 9 schrieb, als er sagte, ich möchte, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Ich möchte, dass ihr den Willen Gottes erkennt, sagt er, dass ihr die Wahrheit aller Dinge feststellen könnt. Und das ist der Schlüssel, ein Urteil zu fällen, eine Trennung vorzunehmen und dann zu unterscheiden. Wir sind also als Christen zur sorgfältigen Prüfung aufgefordert. Und wenn es heißt, prüfe alles, bedeutet das, Wahrheit von Irrtümern zu trennen. Warum? Weil Gott uns die Wahrheit gegeben hat. Er will, dass sie beschützt und die nächste Generation, er will, dass wir sie beschützen und dass wir diese Wahrheit an die nächste Generation weitergeben. Aber Satan will die Wahrheit gerne zerschlagen. Er will die Wahrheit nicht. Er möchte sie mit Irrtümern unterwandern und die trojanischen Pferde in die Gemeinde einschleusen. So werden die Tore geöffnet und der Feind kann die Mauern der Gemeinde eindringen. Und das führt dann zu absolutem Chaos. Nun, das führt uns zu der letzten Frage, der vielleicht wichtigsten. Die lautet, wie kann ich ein Urteilsvermögen entwickeln? Wie kann ich dahin kommen? Ich hoffe, dass ihr dazu motiviert seid, dies zu tun. Die Frage ist, wie ihr dieses Ziel erreicht. Nun, ich werde euch einige Schritte dafür nennen. Der erste Schritt ist Verlangen. Es fängt mit Verlangen an. Wenn ihr nicht das Verlangen habt, beständig zu sein oder verständig zu sein, dann werdet ihr das auch nicht sein. Wenn euer Verlangen einzig und allein darauf gerichtet ist, glücklich zu sein, gesund, wohlhabend oder erfolgreich zu sein, wenn euer einziges Verlangen darin besteht, zufrieden zu sein und es bequem haben zu wollen, oder wenn euer einziges Verlangen darin besteht, das zu verbreiten, was ihr glaubt, fühlt oder denkt, hey, wenn euer einziges Verlangen darin besteht, dafür zu sorgen, dass eure Meinung zu allem gehört wird, dann werdet ihr nie ein verständiger Mensch werden, der alles sorgfältig prüft. Biblisch-geistliches Urteilsvermögen entsteht aus einem Verlangen, das auf, hört mal genau zu, auf Demut beruht. Eine Demut, die besagt, ich weiß es nicht und ich vertraue meinem eigenen Urteil nicht. Ich muss lernen, alles sorgfältig zu prüfen. Es ist ein Verlangen, das auf der Tatsache beruht, dass ich so sehr an das Wort Gottes und an die Wahrheit Gottes glaube und weil ich so klar die Angriffe Satans verstehe und sein Verlangen sehe, verdammungswürdige Häresie einzuschleusen, dass ich einfach eine verständige Person sein muss. Ich weiß, ich kann getäuscht werden. Ich kann getäuscht werden. Ich weiß, ich kann meinen eigenen Gefühlen, meinen Sehnsüchten und meinen Emotionen und Gedanken und meinen Ideen kann ich nicht vertrauen. Und aus diesem Grund muss ich alles sorgfältig prüfen. Ich weiß, ich kann von einer falschen Lehre geködert werden. Ich muss alles sorgfältig prüfen. Ich weiß, ich kann meine Theologie durch mein selbstsüchtiges Verlangen kontrollieren. Das geht. Ich muss alles sorgfältig prüfen. Und wenn ihr aufgrund der Demut eurer eigenen Unzulänglichkeit und der Anerkennung eurer eigenen Schwäche sagt, ich sehne mich danach, ein verständiger Mensch zu sein, dann seid ihr auf dem Weg dahin. Das ist, was auch in Sprüche 2 aufgezeigt wird, Verse 3 bis 5, wo es heißt, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Erkenntnis Gottes erlangen. Dann wirst du es verstehen und in der Lage sein, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes wirklich zu begreifen. Wenn du sie willst, wenn du danach dürstest, wenn du danach hungerst, das ist der Antrieb und die Motivation. Irgendwo früh in meiner Kindheit fing das an, dass ich irgendwie dieses Verlangen hatte, alles zu prüfen. Ich fühlte mich gezwungen, die Wahrheit zu kennen. Und bis zum heutigen Tag geht es mir immer so, dass wenn ich irgendwas in die Hand nehme, will ich wissen, warum es so ist. Ich möchte alles genau prüfen. Ich mag es nicht, wenn irgendwie mir was zufällig in die Hand fällt, sondern ich muss es genau wissen, woher was kommt. Wenn ich lese, wenn ich etwas höre, durchlaufe ich in meinem Kopf diesen Absonderungsprozess. Und ich weiß, das tut ihr auch so. Einige meiner Bücher, die ich gelesen habe, sehen deshalb auch so aus, dass sie bestimmte Anmerkungen haben, Markierungen. Da steht daneben, das stimmt nicht oder ein dickes Fragezeichen und woher hast du das denn? Oder das ist eine Halbwahrheit, sehr gut, verkehrt. Ja. So lese und denke ich, weil ich so sehr auch das Verlangen habe, die Wahrheit zu kennen. Diese Erkenntnis manifestiert sich dann in meinem Leben und wirkt sich auf meine Lebensweise aus. Ja, wir lernen ja nicht nur, weil wir was wissen wollen, sondern es wirkt sich auf unser Leben aus. Sie nistet sich auch dann, wenn ich das weitergebe, was ich gelernt habe, oder wir als Hirten, nistet sich das bei euch in eurem Leben ein. Und euer Verständnis wird euch dazu führen, dass ihr so lebt, dass es dem Herrn wohlgefällig ist. Ich habe eine große Ehrfurcht vor der Schrift und muss diese recht teilen, sie auslegen. Und deshalb ist mein Verlangen, alles sorgfältig zu prüfen. Und das entsteht aus Demut, die sagt, wisst ihr was, ich kann es nicht allein. Ich habe die Antworten nicht in mir selbst. Deshalb will Gott auch, dass ich seine Wahrheit erkenne. Und ich weiß, er will, dass ich sein Wort recht teile. Und ich weiß, dass er will, dass ich alles sorgfältig prüfe und ich werde danach streben. Also, es fängt mit dem Verlangen an. Zweitens, das Gebet. Hier ist das Gegengewicht. Die Abhängigkeit vom Herrn in diesem Prozess ist das Gegengewicht. Ihr könnt voller Verlangen sein, aber ihr müsst euch trotzdem noch auf Gott verlassen. 1. Könige 3, Vers 9 veranschaulicht das so wunderbar. Dort betet Salomo zu Gott und sagt, so gib deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Salomo sagt, ich will gut und böse unterscheiden können. Ich will und brauche Urteilsvermögen. Was für eine großartige Bitte. Denn er sagt, ohne diese Fähigkeit könnte ich diese Aufgabe nicht vollbringen. Ich muss zwischen gut und böse unterscheiden können. Und in Vers 10 in diesem Kapitel sagt er weiter, und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Gott wurde durch diese Bitte selbst gesegnet. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest, um Urteilsvermögen, um die Fähigkeit zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse zu unterscheiden und nicht um etwas für dich selbst. Leute, das ist das riesige Problem heutzutage. Das Riesenproblem ist, Menschen, die nach Urteilsvermögen streben, sind bereit, sich selbst zu ignorieren. Und das ist das Problem in unserer Gemeinde heute. Im heutigen Christentum werden wir so kultiviert, dass die Selbstsucht herrscht, dass die Menschen nicht wirklich daran interessiert sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Sie sind nur daran interessiert, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Gott sagt zu Salomo, du hast es nicht getan. Du hattest die Gelegenheit, um alles Erdenkliche zu bitten, hattest du die Gelegenheit. Du hättest um ein langes Leben bitten können. Du hättest alles verlangen können. Du hättest um Glauben bitten können, um Wohlstand, um langes Leben. Du hättest um Reichtum für dich selbst bitten können. Und wisst ihr was? Dieses Wunschdenken ist heutzutage durchaus verbreitet, in mancherlei Gruppierungen reich zu sein, Wohlstand zu haben, Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Er sagt sogar, du hättest den Tod deiner Feinde verlangen können. Du hättest zu denen gehören können, die nach Rache streben. Aber du hast das nicht getan. Du hast um nichts für dich selbst gebeten. Aber du hast um Einsicht und Verständnis des Rechts gebeten. Und so sagt Gott, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben. dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht aufkommen wird. Wow. Das ist wirklich eine gute Illustration auch von Jakobus Kapitel 1, Vers 5, wo es heißt, wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er was? So bitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Nun, das Gegengewicht zum Verlangen ist also das Gebet. Ich kann ein Verlangen nach Einsicht haben, aber für den Prozess, der mich einsichtig macht, muss ich mich wie Salomo im Gebet auf den Herrn verlassen. Ich flehe Gott an, mir Einsicht zu geben. Ich flehe Gott an, mich zu lehren, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Drittens, in dieser kurzen Serie von Schritten, wie man ein verständiger Mensch wird, erstens einmal durch das Verlangen, zweitens durch kontinuierliches Gebet, indem wir das Verlangen vor dem Herrn bringen, und dann drittens Lernen von Begabten. Lernen von den Begabten. Ihr werdet in eurem Leben und in der Gemeinde feststellen, dass es Menschen gibt, die Fähigkeit besitzen, biblisch differenziert zu denken und zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Es ist recht interessant, in 1. Korinther 12, wenn wir das uns betrachten und die Liste der Geistesgaben darin sehen, in Vers 12 sind sie aufgeführt, dort wird die Gabe oder Fähigkeit erwähnt, Geister zu unterscheiden. Das Unterscheiden von Geistern bzw. Beurteilen von Geistern wird da aufgeführt. Und das ist wirklich interessant, denn die Schrift sagt sonst eigentlich nichts darüber. Wir haben schon in 1. Johannes 4, 1 davon gehört. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Aber wir wissen also, dass in der frühen Gemeinde Dämonen und Satan sich aufmachten und die Gemeinde versuchten, die Gemeinde mit ihren Lügen zu infiltrieren. Und es war wichtig für die Gemeinde, zwischen dem wahren Sprachrohr Gottes und einem Dämon zu unterscheiden. Vergesst bitte nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt noch keine vollständige Offenbarung hatten. Das Neue Testament war nicht geschrieben. Und so war es ganz besonders wichtig. Die Schrift wurde immer noch geschrieben. Sie hatten also keine vollständige Offenbarung, auf die sie sich beziehen konnten und gegen die sie alles prüfen konnten. Wie wussten sie also, wem sie glauben konnten? Wie wussten sie, wer wirklich für Gott sprach? Nun, es wird einige in der Gemeinde gegeben haben, die Fähigkeit hatten, zu prüfen und zu unterscheiden. Das geschah sicherlich auf eine übernatürliche Art und Weise, sodass Gott ihnen tatsächlich Einblick gewährte auf eine übernatürliche Art und Weise, um zu erkennen, dass es sich um Dämonen handelte. Sie mögen diese Fähigkeit gehabt haben. Wir wissen zum Beispiel aus der Apostelgeschichte Kapitel 16, und dass eine Frau zu Paulus und Silas kam und über diese beiden folgende Worte sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und uns den Weg des Heils verkündigen, sagt sie. Nun, war das wahr? Ja, absolut. Paulus und Silas waren Diener des höchsten Gottes und sie verkündigten uns auch den Weg des Heils. Das war vollkommen wahr. Aber Paulus wusste, dass diese Aussage von einem Dämonengeist kam, der in dieser jungen Frau lebte. Und vergesst nicht, als er sich diese eine Weile angehört hat, trieb er diesen Dämon aus, denn er wusste, dass die Gefahr an der Situation war, dass es ein Dämonengeist war, der die Wahrheit sprach, damit die Menschen dieses Mädchen mit offenen Armen begrüßen würden. Und wenn sie das einmal getan hatten, als jemand, der die Wahrheit Gottes spricht, würde das Mädchen ihnen ein anderes Mal Lügen erzählen und die Menschen würden sie unwissentlich annehmen. Deshalb war es notwendig, dass Paulus durch die Gnade Gottes verstehen konnte, was wirklich vor sich ging. Also, in der frühen Gemeinde gab Gott also offensichtlich einigen Menschen diese Fähigkeit, Recht zu urteilen, um zwischen Wahrheit und Irrtum sowie einem wahren Geist und einem falschen Geist zu unterscheiden. Diese Menschen waren die sogenannten Wachhunde, die Patrouille und Wächter für die Gemeinde. Und? Existiert diese Gabe heute noch? Das ist sicherlich, was uns interessiert. Oder galt sie nur für die damalige Zeit? Nun, es gibt wirklich in der Schrift nichts, was darauf hinweist, dass diese Gabe nicht mehr existiert. Es steht ganz und gar nichts darüber darin. Wir haben also keinen Grund zur Annahme, dass es diese Gabe nicht mehr geben sollte. Ich habe wirklich kein Problem damit, dass diese Gabe in der Gemeinde weiter existiert, auch wenn diese vielleicht etwas anders funktioniert. Diese Gabe kann heutzutage noch im Leben mancher Menschen eingesetzt werden, um die Gemeinde vor Irrtümern zu schützen. Es gibt manche Menschen in der Gemeinde, denen Gott diese Fähigkeit verleiht, zwischen Wahrheit und Irrtümern auch zu unterscheiden. Wir könnten sie vielleicht sogar Theologen nennen oder allgemein Bibelgelehrte bezeichnen. Diese Menschen, die uns begegnen und die kritisch und analytisch und sorgfältig und umsichtig und sogar historisch denken können, wissen, wo es in der Vergangenheit schon solch einen Fehler gab, die auch jetzt das richtige Verständnis eines Sachverhalts vermitteln können. Sie werden zu Wächtern der Gemeinde. Wir schicken solche Leute oft dann zu Ausbildungsstätten, wir tun das auch gerade, und bibeltreue Seminare und senden dann diesen Leuten auch oder schicken junge Männer zu diesen Leuten, die dann auch von ihnen lernen können. Warum? Damit sie es lernen, alles sorgfältig zu prüfen, so wie diese Männer es tun, wenn sie von solchen Ausbildungsstätten kommen. Vielleicht fühlt ihr euch etwas unbehaglich dabei, das immer noch als Gabe der Unterscheidung von Geistern zu bezeichnen, aber für mich ist es offensichtlich, dass Gott einige Menschen in der Gemeinde dafür vorgesehen hat, die auf einzigartige Weise begabt sind. Vorbilder der sorgfältigen Prüfung zu sein, das ist sehr wichtig. Und solchen Männern können wir folgen. Das tun wir immer dann, wenn wir auch Bücher lesen. Ich lese zum Beispiel Bücher und wann immer bestimmte Aspekte gibt, mit denen ich mich befassen möchte, gibt es gewisse Autoren, von denen ich weiß, dass sie auf einem bestimmten Gebiet etwas geschrieben haben und ich will wissen, was sie dazu zu sagen haben, denn sie verhelfen mir zu Erkenntnissen wegen der Klarheit, mit der sie bestimmte Bereiche der Wahrheit unterscheiden können. Heutzutage gibt es überall an jedem Ort falsche Propheten. Jeden Tag werden trojanische Pferde in die Gemeinde gezogen. Und es gibt einige Menschen, die von Gott die Gabe erhalten haben, die falschen Propheten zu entlarven. Einige Menschen, die von Gott begabt sind, die Dinge recht und biblisch zu beurteilen. Nun, wir starten zum Beispiel momentan eine Vortragsreihe von ein paar in Berlin wirkenden Sekten, die Mormonen und die Zeugen Jehovas. Wir tun das, um euch beizubringen, kritisch zu denken. Es gibt mittlerweile eine Menge Schriften über diese Sekten, die von Christen verfasst sind, um dem Leib Christi der Gemeinde dabei zu helfen und klar über die Irrtümer dieser besonderen Gruppen nachzudenken. Und das möchten wir, dass ihr das auch lernt. Es gibt also einige Menschen, die falsche Propheten entlarven können und wir sollten von diesen Männern lernen. Es beginnt also mit Verlangen. Geht dann zum Gebet, ihr lernt von denen, die ein biblisches Urteilvermögen besitzen und auf diesem Gebiet begabt sind. Und viertens, folgt dem Weg der Reifen. Bleibt auf dem Weg der Reifen, bleibt auf diesem Weg. Reife Christen sind in der Lage, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ihre Sinne sind geschult, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wie wir in Hebräer 5 auch schon gelesen haben. Reife Menschen besitzen Urteilsvermögen. Das lesen wir in Hebräer 5. In Epheser 4 finden wir Folgendes. Seid keine Unmündigen. Seid keine Unmündigen, hin und her geworfen, von jedem Wind der Lehre umhergetrieben, ohne Urteilsvermögen. Nun, Kinder besitzen kein, oder nur sehr gering, je nachdem wie alt sie sind, Urteilsvermögen. Es ist sogar für uns als Eltern eine große Herausforderung, unsere Kinder als verständige Kinder zu erziehen. Es dauert Jahre und man tut es kontinuierlich. Selbst wenn eure Kinder Teenager werden, vom Alter her jetzt, versucht ihr immer noch, sie zu unterweisen. Das gehört zur Kindererziehung. Ein weises Kind heranzuziehen ist ein Prozess. Und das Gleiche gilt auch auf geistlicher Ebene. Wir gehen nicht einfach nachts ins Bett und sagen, Herr, mach mich verständig, wachen am nächsten Tag auf und stellen fest, dass wir alles sorgfältig prüfen und recht beurteilen können. Nein, es ist ein Prozess. Es bedeutet, dass wir dem Pfad der Reife folgen. Wie wird man reif? Indem wir wie Babys gierig nach der reinen Milch des Wortes sind, damit wir durch sie heranwachsen. 1. Petrus 2, Vers 2. Wir werden durch das Wort reif. Und wir werden durch Versuchung und Prüfung reif. Nachdem wir eine Weile gelitten haben, wird euch der Herr vollkommen machen. Es ist also ein Prozess. Folgt dem Weg der Reife, Gebt euch nicht damit zufrieden, wo ihr jetzt seid. Strebt nach Wachstum. Und fünftens, verlasst euch auf den Heiligen Geist. Verlasst euch auf den Heiligen Geist. Wir müssen im Geist wandeln. Ihr müsst vom Heiligen Geist erfüllt sein, denn der Geist ist derjenige, der wirklich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Er ist derjenige, von dem Jesus in Johannes Kapitel 16, Vers 13 sagte, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist seine Rolle und seine Aufgabe. Er ist derjenige, der wirklich zwischen Gut und Böse unterscheidet. Und in 1. Korinther 2, Vers 16 lesen wir etwas Interessantes, dass der Einzige, der den Sinn des Herrn erkannt hat, der Geist Gottes ist. Der Einzige, der den Sinn Gottes vollkommen kennt, ist der Geist Gottes. Nun, ihr habt den Geist Gottes und deshalb habt ihr den Sinn des Christus, sagt Paulus. Was für eine überwältigende Aussage. In 1. Johannes 2, Vers 20 und Vers 27 heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Das ist die Salbung vom Heiligen Geist. Verlasst euch auf den Geist Gottes. Wenn ihr vom Geist erfüllt seid und im Geist wandelt, wenn ihr ein Leben im Gehorsam gegenüber dem Herrn führt, euch der Sünden in eurem Leben auch annehmt, sie bekennt und ein reines und heiliges Leben führt, euch der Kontrolle des Geistes Gottes hingebt und ergebt, dann wird der Geist Gottes euch zu einem Menschen machen, der zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Verlasst euch auf den Geist. Und zuletzt, sechstens, und äußerst wichtig, studiert sorgfältig die Schrift. Studiert sorgfältig die Schrift. Ihr werdet kein biblisches Urteilsvermögen entwickeln, egal wie groß euer Verlangen danach ist oder wie sehr ihr auch darum betet, wie pflichtergeben ihr dem Vorbild verständiger Personen folgt. Ihr werdet nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können, egal wie reif ihr sein wollt und wie sehr ihr euch mit dem Heiligen Geist zu füllen glaubt. Wenn ihr das Wort Gottes nicht sorgfältig studiert, werdet ihr nicht unterscheiden können. Denn dort werdet ihr die Grundsätze des Urteilsvermögens erfahren. Denn dort werdet ihr die Wahrheit erfahren. Denkt mal an die edle Gemeinde, die noblen Beröer, die ganz jung im Glauben standen. In der Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 lesen wir, dass sie sorgfältig in der Schrift forschten, ob es sich so verhalte. Hier war eine Gemeinde mit fast null Wissen, keinerlei Wissen. Und deshalb gingen sie zum Alten Testament, um zu forschen und zu entdecken, ob sich die Aussagen des Paulus mit der Schrift deckten. Geistliches Urteilsvermögen floriert nur in einem Umfeld von intensivem und treuem Bibelstudium. Deshalb sagt Paulus in Apostelgeschichte 20, als er so besorgt über die Leiter in Ephesus war, ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden. Perverse Wölfe, die euch zerreißen werden, trojanische Pferde werden kommen, der Feind wird eindringen. Ihr werdet irgendeinem Irrtum aufsitzen. Das sagt er ganz bestimmt. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die perverse Dinge reden, die euch auf Abwege führen wollen. Es wird hier Chaos in der biblischen Lehre herrschen. Verwirrung in den biblischen Lehren und deshalb übergebe ich euch wem? Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Das Wort seiner Gnade, das Wort. Betrachtet noch einmal 2. Timotheus 2 und Vers 15, nur um diesen Vers im Hinblick auf seine Bedeutung einmal zu streifen. Ihr müsst laut Ende von Vers 15 in der Lage sein, zwischen dem Wort der Wahrheit und nichtigen Schwätzereien zu unterscheiden. Das müsst ihr können. Ihr müsst auch in der Lage sein, wie wir beim letzten Mal gesagt haben, zwischen dem Wort der Wahrheit und dem albernen, törichtigen Zeug zu unterscheiden, das uns unterkommt und behauptet, die Auferstehung sei bereits vorbei. Und das damit den Glauben einiger Menschen erschüttert. Ihr müsst in der Lage sein, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Das müsst ihr können. Und so geht das. Strebt eifrig danach. Das ist das Bild eines Arbeiters, der maximalen Einsatz zeigt und ausgezeichnete Arbeit leistet, dich Gott als bewährt zu erweisen. Das bedeutet buchstäblich, neben Gott zu stehen und seiner Gesellschaft wert zu sein. Ganz recht. Wenn ich neben Gott stehe und sage, ich bin es wert, in deiner Gesellschaft zu sein, Herr, weil wir beide ja das Gleiche glauben, dann wird das eine Menge Anstrengung erfordern, wenn ich mich auf diese Weise vor Gott bewähren soll. Dann sagt Paulus, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Das Wort schämen ist hier das Schlüsselwort. Ihr solltet euch für die geringe Qualität eurer Arbeit im Wort schämen, wenn eure Anstrengung unwürdig war. Ihr wollt in der Lage sein, neben dem Herrn in seiner Gegenwart zu stehen und sagen, Herr, ich habe genau gepredigt, was du gesagt hast. Ich habe mich an dein Wort gehalten. Ich war ihm treu. Ich bin eifrig. Ich habe eifrig danach gestrebt. Ich habe es sorgfältig studiert, damit ich es treu wiedergeben konnte. Oder wollt ihr irgendwann von ihm hören, ich schäme mich für dich. Ich schäme mich für die schäbige, schludrige Arbeit, mit der du mit meiner Wahrheit umgegangen bist. Ich schäme mich für deine Unfähigkeit, zwischen der Wahrheit und dem Weltlichen, den nichtigen Schwätzereien zu unterscheiden, die zur Gottlosigkeit führen und sich wie ein Wundbrand ausbreiten. Ich schäme mich für deine Unfähigkeit, falsche Lehrer zu erkennen, die von der Wahrheit abgewichen sind und den Glauben anderer Menschen erschüttert haben. Ich schäme mich für die Art und Weise, wie du mit meiner Wahrheit umgegangen bist. Möchtet ihr das hören? Hört mir zu. Wenn ihr das Wort der Wahrheit richtig teilen wollt, müsst ihr beim Studium von Gottes Wort sehr, sehr sorgfältig vorgehen. Dafür gibt es kein Schnellverfahren. Ich weiß, wir leben in einer Fastfood-Gesellschaft, wir wollen alles schnell haben, aber Bibellesen ist kein Schnellverfahren-Prozess. Es ist das, was den Mann Gottes vollkommen macht, zu jedem guten Werk, völlig ausrüstet, sagt Paulus noch später, wenn wir das tun. Wenn ihr verständlich sein wollt, braucht ihr also Verlangen. Ihr braucht dieses Verlangen. Ihr müsst beten. Ihr müsst Vorbildern folgen, den Weg der Reife gehen, den Heiligen Geist. Dem müsst ihr vertrauen. Und dann müsst ihr sorgfältig studieren, um zur Erkenntnis zu kommen, die Erkenntnis des Wortes. Und was wird geschehen? Mit diesem Ansatz, wenn wir einen Weg einschlagen, der diese Schritte befolgt, wird das in unserer Gemeinde die Überzeugung von einer biblischen Lehre stärken. Wir werden antithetisch denken. Ohne jegliche relativen Werte wird es uns zur Gemeindezucht aufrufen, uns von törichten Kompromissen mit der Welt abhalten, uns zu guten Auslegern der Schrift machen und reifer machen und vor allem werden wir Gott ehren. Und dann werden wir eine Gemeinde sein, die Recht urteilen und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und ich möchte mit Philipper 1 schließen. Einen sehr wichtigen Text, Vers 9, sagt Paulus. Und nun bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Stoppt an dieser Stelle. Wir sind nicht gegen Liebe. Wir wollen nicht lieblos sein. Ich will nicht lieblos sein und ihr wollt es bestimmt auch nicht. Und Paulus sagt, ich will nicht lieblos sein, ihr sollt es nicht sein. Ich will, dass eure Liebe mehr und mehr überströme. Ich will mehr und mehr Liebe gegenüber anderen. Er spricht hier von Liebe gegenüber anderen Menschen. Er sagt, unsere Liebe solle überströmen. Ich möchte nicht, dass man euch für lieblos hält. Aber sie muss mehr und mehr überströmen in echter Erkenntnis, heißt es dort, und allem Urteilsvermögen. Seht ihr das? Man kann Liebe nicht als Hermeneutik haben. Man kann Liebe nicht als Auslegungsgrundsatz haben. Ihr wollt mehr und mehr Liebe haben, aber diese Liebe ist in echter Erkenntnis. Oder echter Erkenntnis von Realität und Urteilsvermögen enthalten. Und dann sagt er, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Vers 10 und Vers 11. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, auch wir wollen liebevoll sein, aber mit einer Liebe, die in echter Erkenntnis und allem Urteilsvermögen überströmt, die prüft, worauf es ankommt mit den Früchten der Gerechtigkeit erfüllt ist. Und sowohl in Vers 10 als auch in Vers 11 sagt er, dass sich das in der Zukunft in eurer Herrlichkeit widerspiegeln wird. Das ist Gottes Aufruf zur sorgfältigen Prüfung. Lasst uns zusammen beten.